Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Zurückgeben. Der Tod kann jederzeit unerwartet eintreten. Gerade junge Leute denken eher selten daran. Doch was würde mit unserem Vermögen passieren, wenn es uns doch eines Tages trifft? Lohnt es sich, darüber nachzudenken? Heute wollen wir tiefer in dieses Thema eintauchen. Wir wünschen Ihnen gute Gedanken und Gottes Segen.
Wieder ist eine Woche vergangen und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Lektionsgespräch hier aus Bogenhofen. Es geht weiterhin um das Generalthema Haushalter Gottes und heute wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie man in seinem Leben etwas zurückgeben kann. Wir sitzen hier im Kreis zusammen mit Sascha und Yvonne, mit Raphael und Carmen und ich bin Christian und wir wollen Gott um seinen Segen zu Beginn bitten. Vater im Himmel, du vertraust uns viele Dinge an und vielen von uns geht es gut. Du hast uns materiell gesegnet, auch oft mit Gesundheit gesegnet. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wir dir und anderen Menschen etwas zurückgeben können von diesem Segen und wie auch unser Segen zum Segen für sie werden kann, da bitten wir dich um gute Gedanken, um deine Führung. Und dafür danken wir dir. Amen.
Amen.
Zurückgeben hat der Autor die Lektion in dieser Woche genannt. Um etwas zurückgeben zu können, muss man ja erstmal etwas genommen haben. Von daher ist meine erste Frage: Wie sieht es mit Geben und Nehmen im Verlauf eines Menschenlebens aus? So von der Kindheit bis zum Altwerden. Geben und nehmen.
Ich glaube, es fängt mal am Anfang gleich mit ganz viel Nehmen an. Also man bekommt das Leben geschenkt, ganz am Anfang. Und ich glaube, gerade Kleinkindalter, Babyalter, da ist man ganz darauf angewiesen, was die Eltern einem geben und wie sie für einen sorgen. Und aus dem entsteht dann auch ein Geben. Einfach aus dieser Liebe, die entsteht, kommt dann, glaube ich, einfach auch was zurück, ganz natürlich. Aber das, ich glaube, die ersten Lebensabschnitte, da ist man eher am Konsumieren.
Ich habe auch gedacht an meine Kindheit. Also man könnte Materielles aufzählen, aber auch allein schon die Zeit. Wenn ich überlege, wie viel Zeit am Anfang damit verbracht wurde, mich zu waschen, die Windel anzulegen und all diese Sachen, die damit zusammenhängen und dann auch später, wenn man dann älter ist, mit den Hausübungen zu helfen. Also es geht durch die ganze Kindheit durch, dass die dass man wirklich abhängig auch ist von den Eltern. Und dann kommt noch das Materielle dazu, was natürlich auch viel ist. Ja. Also schon viel.
Und doch, also das stimmt, das finde ich ja auch. Aber ich kann mich noch erinnern, als unsere erste Tochter geboren wurde, mit 5 Tagen ist sie dann neben mir gelegen und hat wahrscheinlich unabsichtlich mit ihrer kleinen Hand meine Wange gestreichelt. Und ich habe mir gedacht, was so ein kleines Kind schon zurückgeben kann. Ja? Also das ist natürlich ist in ganz anderen Dimensionen. Aber das, was ihr sagt, das ist dann eben im Alter wieder andersherum, ja. Und das finde ich so schön, dass Gott das auch so eingerichtet hat, also noch viel mehr damals im alten Israel als heutzutage, dass die Kinder das, was sie empfangen haben, als sie sich selbst nicht helfen konnten, dass sie das wieder zurückgeben können, wenn die Eltern sich nicht mehr helfen können.
Also das finde ich schon mal einen wichtigen Aspekt, auch wie du gesagt hast, auch ein Kind, auch ein Baby kann schon was geben oder wir nehmen etwas davon. Ja. Das ist natürlich nicht finanzielle Art oder so, aber ein Lachen oder ein Strahlen oder was die Babys machen, das gibt einem so viel als Eltern.
Mama,
erste Mal genau, Mama. Das erste, sodass das auch schon eigentlich eine Geben- und Nehmen-Beziehung ist.
Was mir gerade auch noch dazu einfällt, ist besonders nochmal so in Richtung Kindheit, dass wir nicht in jeder Lebensphase den gleichen Dingen den gleichen Wert zumessen. Also wenn ich jetzt deinem Kind ein paar Geldmünzen in die Hand drücke, kommt auf an, welches Alter, ja. Aber für gewöhnlich ist es für das Kind einfach irgendwie toll, jetzt damit zu spielen. Und das klingt vielleicht interessant oder das kann man lustig rollen oder werfen. Also das Kind scheint in dem Geld noch nicht diesen Wert zu erkennen. Mhm. Wenn ich jetzt dem Kind aber ein schönes Plüschtier gebe, das dem gut gefällt, das gewinnt es so lieb, dass es so einen besonderen Wert hat, wo es nicht unbedingt hergeben möchte. Das wird was ganz Besonderes für das Kind. Also das finde ich auch so spannend, dass in unterschiedlichen Lebensphasen vielleicht verschiedene Dinge für uns wichtig werden, die uns leichter fallen zu geben oder auch schwieriger uns fallen zu geben.
Das ist vielleicht manchmal auch dieses Bewusstsein gar nicht da, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Als Kind nimmt man etwas und es ist gar nicht bewusst, dass es jetzt ein Geschenk ist oder dass es für den anderen ein Opfer vielleicht darstellt. Und auf der anderen Seite, so wie die Yvonne gesagt hat, man gibt vielleicht was auch ganz unbewusst. Ich glaube, das kommt dann erst mit der Zeit, dass ich das bewusst wahrnehme und sag und verstehe auch, wow, meine Eltern haben so viel investiert an Zeit, an Liebe, und das verwandelt sich dann von einem Gefühl oder von etwas Automatischem zu etwas Bewussterem.
Mhm. Haben Kinder eine Verpflichtung, ihren Eltern gegenüber was zurückzugeben?
Schon eine schwierige Frage, weil es hängt, glaube ich, auch ein Stück weit vom Alter ab oder ich weiß nicht mal, wie ich anfangen soll zu antworten, aber ich denke mir, so ein kleines Kind hat ja noch nicht mal wirklich ein Bewusstsein und dennoch gibt er zurück. Also wenn ich sehe, was für eine Lebensfreude Mütter haben, wenn sie gerade ihr Kind halten und sich einfach freuen. Das Kind hat eigentlich nichts dazu groß beigetragen, auch so, dass es existiert. Aber trotzdem gibt es diese Freude auch weiter, gibt auch zurück. Und später glaube ich schon, dass Gott das auch vorgesehen hat, dass ständig dieses Geben und Nehmen da ist, dass im hohen Alter, wenn auch vielleicht die Eltern oder Familienangehörige pflegebedürftig werden, dass man ein Stück weit unterstützt, hilft und einfach ja, zur Seite steht.
Ich habe mir daran gedacht, wenn die Eltern dann älter werden, wie geht man dann als Kind damit um oder welche Verpflichtung hat man da möglicherweise?
Also das ist eben die Frage, wo da die Grenze ist. Ja? Ich habe erst vor kurzem den Text gelesen in der Bibel, wo steht, dass die Eltern verpflichtet sind, die Kinder zu versorgen und nicht umgekehrt. Also da spricht es nicht vom Alter, sondern grundsätzlich habe ich als Eltern die Pflicht, die Kinder zu versorgen. Und manche verlangen ja von ihren 15-, 16-, 17-Jährigen schon, weil sie selber nicht arbeiten gehen oder so, dass sie jetzt das übernehmen. Da ist dann die Frage, ja, wo zieht man die Grenze? Und ja, gar nicht so einfach, ja.
Findet sich vielleicht aber schon in den 10 Geboten wieder, wenn ich weiß nicht, wie ich das interpretiere, aber wenn ich sage, du sollst Vater und Mutter ehren, dann implementiert das für mich das automatisch, dass ich sage, ich schaue auch, dass es ihnen gut geht. Mhm. Und das ist etwas, was dann ein Automatismus sein sollte.
Ja, im Idealfall ist es sicherlich so, dass die Kinder auch versuchen, ihren betagten Eltern dann zu helfen. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Verhältnisse, auch zwischen Eltern und Kindern. Nicht jedes Verhältnis ist gut. Und es gibt sehr fordernde ältere Menschen. Mhm. Es gibt auch sehr gütige ältere Menschen. Also da spielen, denke ich, viele Faktoren eine Rolle.
Ich bin auch nicht sicher, ob wir da wirklich, also im Sinne Verpflichtung, wie zu einem Erwachsenen davon ausgehen können. Ich doch denke, ein Kind, das richtet sich sehr nach dem Vorbild seiner Eltern. Und vermutlich wird es ganz von selbst, wenn es sieht, dass seine Eltern Papa und Mama jetzt gerne gegeben haben oder selbstlos das machen, einfach durch Beobachten, durch Assoziieren, Papa und Mama nachmachen wollen, weil sie einfach zu ihrem Vorbild aufschauen und weil sie dann auch vielleicht für sich entdecken, wenn sie das übernehmen, eigentlich fühlt sich das gut an, wenn man das macht. Ja. Und das ist einfach so ein Lernprozess, glaube ich, der sich so ganz von natürlich ab entwickelt.
Okay. Gut, lass uns jetzt einige Begebenheiten in der Bibel uns anschauen, einige Texte, die von Geben und Nehmen sprechen. Und da beginnen wir mal mit Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Lukas 12, 16 bis 21. Carmen, magst du vielleicht das mal vorlesen?
Der reiche Kornbauer. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle, und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.
Ja, danke. Ja, was hat dieser reiche Kornbauer oder auch reiche Narr, wie er hier in der Lektion genannt wird, richtig gemacht und was hat er falsch gemacht?
Ja, man könnte auf jeden Fall sagen, er war wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Er hat es geschafft, so viel einzunehmen, dass, ich meine, ich finde es irgendwie witzig, weil in Vers 17 steht, also sagt er ja selber, er hat keinen Platz, wo er die Früchte einsammeln soll, muss aber extra seine Scheune abreißen, weil da nicht genug Platz drin ist. Also er hat offensichtlich so gut gewirtschaftet, dass das ihm eigentlich schon so eine Last wird.
Mhm. Aber das ist eben auch interessant. Offensichtlich hat er ja bis jetzt immer hat's ausgereicht, was er in seiner Scheune gehabt hat. Das heißt, ich habe überlegt, wieso baut er jetzt eine größere, wenn er sie nicht aufessen kann? Er hätte ja auch sagen können, jetzt habe ich so viel über, ich gebe es weiter, ja? Weil er es selber gar nicht braucht.
Mhm. Er braucht es nicht sofort, aber er will eben, sag ich mal,
ja,
ausgesorgt haben.
Aber ich meine, wie lange hebt man Getreide auf, ja, bevor Mäuse kommen oder so? Aber ja.
Ich finde es auch interessant, im Vers 19, da wird für mich auch deutlich die Haltung dieses Mannes. Ja, er sagt hier dann zu sich selbst, sagt er, nun hast du ausgesorgt viele Jahre und hab jetzt Ruhe und trink. Offenbar macht sich da für mich also ein bisschen deutlich, dass der Mann vorher nicht so die Ruhe, nicht so den Frieden in sich hatte und sich jetzt dadurch erhofft, dass er endlich in diese Ruhe eingehen kann, die vermutlich auch ausdrückt, dass er sich sein ganzes Leben lang danach eigentlich gesehnt hat.
Mhm. Ja. Ich finde, also wenn ich es beim ersten Mal so durchlese und ich kenne diese Geschichte nicht, würde ich mir denken, ja, es klingt doch gut, ist doch vernünftig, oder? Also es ist angenehm, wenn man ein gewisses Sicherheitspolster hat und ich glaube schon, dass wir auch danach trachten, dass sagen, okay, es lebt sich schon leichter, wenn ich nicht jeden Groschen umdrehen muss und ich sage, okay, jetzt, das ist mein Gewinn und ich muss mich nicht um alles sorgen. Ja? Mhm. Aber wenn ich tiefer schaue, dann denke ich, ja, und wo bleibt Gott da? Und wie bewusst ist mir vielleicht, dass das, was ich habe, auch von ihm gekommen ist? Mhm. Und was wünscht er sich denn, dass ich mit seiner Sache mache? Ja? Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint. Sehe ich über den Tellerrand raus oder bin ich mit dem schon zufrieden?
Ja, und das andere ist für mich auch noch, ich meine, Gott gibt uns ja die Arbeit, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass wir dann glücklich sind, wenn wir einfach, ich sage jetzt mal, faul herumsitzen und nichts mehr tun, weil wir eh genug haben und nichts mehr tun müssen. Also.
Ja, es ist so ein bisschen wie der im Gleichnis von den Zentnern, der eine, der seinen Zentner vergräbt.
Genau.
Also er hat eine Zeit lang mit seinem einen Zentner, hier der reiche Kornbauer, hat er was gemacht. Aber jetzt sagt er, nö, jetzt vergrabe ich den. Und jetzt lege ich mich auf die faule Haut. Und das ist eben nicht das eigentlich die Einstellung und die Haltung, die Gott bei uns sehen möchte. Die letzten Worte des Vers 21, da heißt es, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Was heißt denn das, reich sein für Gott? Wie können wir das mit Inhalt füllen?
Also auf jeden Fall nicht Geld auf der Bank horten. Oder in den Scheunen. Mhm. Einsetzen für ihn, würde ich sagen. Schätze im Himmel sammeln.
Mhm. Ja, das ist einfach auch die Priorität. Es gibt ja auch Leute, die viel haben, denen viel gegeben wurde. Und das ist ja nicht schlecht per se. Ich muss ja nicht so wirtschaftlich sagen, ich bin immer am Limit, auch wenn mich das wahrscheinlich zwangsläufig näher zu Gott bringt. Aber wenn ich diese Beziehung habe, ich glaube, so wie bei Hiob, der eine gute Beziehung zu Gott hatte und der reich beschenkt wurde, und für ihn war trotzdem Gott wichtig. Also, und das ist dieser Unterschied. Es ist vielleicht schwerer,
weil anderes im Fokus ist und weil ich vielleicht mit dem sehr beschäftigt bin. Mhm. Aber wenn ich die Priorität richtig setze, glaube ich, dass da nichts Verkehrtes dran ist. Mhm. Es geht nur darum, auf was verlasse ich mich.
Mhm. Gut, also der reiche Kornbauer war praktisch nur reich für sich selbst. Mhm. Und das ist eben einfach zu wenig in Gottes Augen, denke ich. Dafür hat Gott den Menschen nicht gemacht, dass er nur an sich selbst denkt, sondern da gibt es viele gute Zwecke, die man einsetzen könnte, wenn man eben Wohlstand hat, um auch was zur Gesellschaft, zur Gemeinde oder auch für andere einfach innerhalb der Familie mit beizutragen.
Es ist ja auch spannend, was davor steht. Die Überschrift ist Warnung vor Habgier. Mhm. Also es ist ja ein Gleichnis und das ist ja bestimmt aus einem Kontext heraus und das gibt auch ein bisschen die Richtung vor.
Ja, schauen wir uns noch mal ein positives Beispiel an oder eine Aufforderung, wie es anders sein kann als beim reichen Kornbauern. Und da nehmen wir mal hinzu 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Raphael, wenn du das hast, dann würde ich dich bitten, das zu lesen.
Gerne. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mittelsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen.
Ja. Mir ist hier in Vers 17 gleich aufgefallen, der zweite Halbsatz, den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht, bei mir steht stolz sein, bei dir steht hochmütig sein. Ist das so ein typisches Kennzeichen von Reichen, dass sie hochmütig oder stolz sind? Und warum ist das vielleicht so?
Also ich bin immer eigentlich dagegen, irgendwelche Pauschalisierungen zu machen. Mhm. Aber dennoch, glaube ich, gibt es schon einen gewissen Trend, dass Leute, die sehr erfolgreich waren oder sind, sich natürlich fragen, ja, woher kommt das? Und dann kann man zurückblicken auf sein Leben, was man vielleicht gemacht hat. Und dann kann sehr schnell der Eindruck kommen, ja, ich bin ja so erfolgreich oder ich habe so viel Reichtum, weil ich so viel gemacht habe. Mhm. Und dann kommt natürlich auch diesen Eindruck.
Mhm. Ja, und also es war mal ein Sprecher hier, bei der Gebetswoche, der hat das so erzählt, als er auf dieser Leiter bergauf ging, wo er gesagt hat, ja, wenn man genug Geld im Geldbeutel hat, dann will man das ja auch zeigen. Und dann hat man halt, kauft man sich eine andere Uhr, als die man vorher immer getragen hat, und man kauft sich ein anderes Auto. Also offensichtlich ist das einfach in uns drin, dass wir andere wissen lassen wollen, dass wir erfolgreich sind, ja.
Nicht nur, glaube ich, von uns, sondern auch, was von außen gespiegelt wird.
Ja.
Also ich denke, jemand, der erfolgreich ist, wenn der in den Raum kommt, dann hat der eine andere Achtung, ganz egal, wie er jetzt von der Persönlichkeit vielleicht ist, einfach nur, weil er das hat, was er hat. Und das ist auch ein Stück weit menschlich. Wenn du bewundert wirst, wenn die Leute einfach sehr viel freundlicher zu dir sind, dann macht das ja auch was mit dem Charakter.
Also Erfolg gibt Selbstbewusstsein, kann man vielleicht sagen, bis hin auch zu übersteigerten Selbstbewusstsein vielleicht. Welche Aussagen in dem Text, den wir gelesen haben, sind sonst noch wertvoll und hilfreich?
Also ich finde eins noch ganz zu Beginn interessant. Er sagt ja nicht, und den Reichen gebiete, dass sie all ihren Reichtum weggeben. Sondern er sagt, passt auf in eurem Reichtum, dass ihr nicht hochmütig werdet. Ja? Also es ist, da komme ich wieder auf das, was du vorhin gesagt hast, Carmen, es ist ja nicht Sünde, an und für sich reich zu sein. Aber er sagt halt, da sind besondere Gefahren. Ich meine, Jesus sagt es doch auch schon, ja, für einen Reichen ist es schwerer, ins Himmelreich zu kommen, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und das sagt Paulus hier nochmal. Und das finde ich schön. Es ist nicht per se schlimm, ja. Und er erklärt das auch. Sie sollen nicht stolz sein und sie sollen auch nicht auf ihren Reichtum ihre Hoffnung setzen.
Ja, also der Reiche vergisst vielleicht leicht auch, wer über ihm steht und von wem er auch vielleicht die Gabe bekommen hat, erfolgreich zu sein. Denn auch nicht jedem ist diese Gabe geschenkt. Und wenn man diese Gabe hat, sollte man Gott dafür dankbar sein, dass man sie hat. Und das hat der reiche Kornbauer, der reiche Narr vergessen. Und das vergessen vielleicht auch manche Reiche heute. Darum kommt es immer darauf an, auch diese Haltung zu haben. Darum geht es ja auch das ganze Quartal, Haushalterschaft. Ja. Haushalterschaft heißt ja, dass wir einen über uns sehen, dass wir sehen, dass Gott über uns steht und dass er uns Dinge gegeben hat, die wir gut verwalten sollen.
Für mich steckt hier auch ein gutes Stück Identifikation drin. Mhm. Also wenn ich jetzt gerade in Vers 18 anschaue, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken. Das erinnert mich an eine andere Stelle in der Bibel, wo es heißt, sie sind aber geschaffen zum guten Werke. Und hier lesen wir Eigenschaften, die Gott selbst verkörpert hat, als Jesus auf der Erde war und uns das vorgelebt hat. Aber auch also ein Stück weit einfach das Wesen Gottes, das darin steckt, mit dem sich der Gläubige hier auch identifizieren darf und soll, zurück hin, wofür der Mensch eigentlich geschaffen wurde. Mhm. Und die Frage ist einfach auch, bis wohin, bis wie weit sieht der Reiche denn? Sieht er, bis wohin sein Gefühl und sein Erfolg im Moment reicht? Oder sieht er auch den Part, wo es dann an einer anderen Stelle heißt, lehre uns, dass wir sterben werden, damit wir klug werden? Sieht er also auch den Tod kommen und das, was er danach noch davon hat oder wie es dann mit ihm weitergeht?
Ich finde es auch allgemein interessant, wie hier Reichtum ein Stück weit definiert wird. Also wir haben auf der einen Seite das Materielle, aber eigentlich Vers 18 und 19 macht deutlich, es gibt auch ein anderes Reichtum und es besteht darin, anderen Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken, freigebig zu sein, mittelsam. Also das dient alles dazu, um eine zukünftige Grundlage zu bauen. Das finde ich schon spannend, dass das hier so im Text auch rauskommt.
Und eben die Grundlage für das wirkliche Leben, das finde ich auch schön. Ja? Diese 80 Jahre, die wir haben oder 90, da kann das Geld einen Unterschied machen. Aber dann, wie auch wir schon gelesen haben beim Kornbauer, ja, also im Tod sind alle Menschen gleich. Vielleicht ist der Sarg bei dem einen teurer und beim anderen nicht so, aber letztendlich ist es alles gleich.
Haben wir da so Beispiele, dass wir das sehen in der Gesellschaft oder auch in der Gemeinde, dass reiche Menschen ein Segen sein können? Dass also da etwas von der Weitergabe des Reichtums was Positives ausgeht?
Auf jeden Fall. Also ich habe ein paar Geschichten, an denen ich die konkret denke. Ich kann mich erinnern, in Amerika hat mich eine Schwester, sie war sehr wohlhabend, sie mich zu sich nach Hause eingeladen, hat gesagt, ja, sie würde so gerne eine adventistische Universität aufmachen. Das war in der Nähe von Southern und sie war bereit, mehrere Millionen zu investieren, um da eine Schule zu gründen, einfach weil sie gesagt hat, sie will, dass andere junge Menschen auch diese Gelegenheit haben, eine gute Ausbildung zu haben. Und einfach diese Freude, die sie auch dabei hatte, sie hat gesagt, ja, das ist eigentlich fast mein ganzes Vermögen, aber ich will das machen. Mhm. Und das fand ich einfach so schön, mit welcher Freude sie das auch machen wollte und getan hat.
Also da gehe ich jetzt noch näher und muss sagen, Bogenhofen wird es so nicht geben. Wenn es diesen einen Bruder nicht gegeben hätte, der alles in seinem ganzen Leben diesem einen Ziel gewidmet hat, ja, der Bruder Kinder, der einfach dafür gelebt hat, nicht in Bogenhofen zu unterrichten, aber Geld zu erwirtschaften und Bogenhofen zu bauen und zu unterstützen.
Ja, das war und ist ein großer Segen.
Ja.
Und ich erlebe es auch in der Medienarbeit, also wir kriegen ja so viele Spenden auch von Menschen, ich sag mal ganz normale, die vielleicht jetzt nicht unbedingt super wohlhabend sind, aber die einfach sagen, das ist eine Arbeit, die ich unterstützen möchte und da gebe ich etwas. Und diese ganze Schule, wie du gerade sagst, basiert eigentlich darauf, auf diese Großzügigkeit von vielen anderen Menschen. Da gibt es auch manche, die haben alles gegeben, wie Alois Kinder, aber es sind auch viele, die schauen, dass sie jeden Monat ein Stückchen geben.
Ja.
Das ist für mich unbegreiflich und auch schön zu sehen.
Also im Prinzip unsere ganze Adventgeschichte funktioniert so. Ja? Wie oft hat Ellen White irgendwen gefunden, der bereit war, etwas zu geben fürs Werk? Oder dann gibt es die ganz Reichen in unserer Geschichte. Ich denke an den Peter Wessels mit dem Diamantenfeld, ja? Wo er eigentlich durch seine eigene Nachlässigkeit viel verloren hat, aber wo er dann gebetet hat und gesagt hat, lieber Gott, wenn du mich noch einmal zu Reichtum kommen lässt, dann werde ich es deinem Werk geben. Und damit wurde Avondale gebaut. Also alle unsere großen Institutionen hatten solche opferbereite Menschen hinter sich.
Es ist auch schön sicherlich zu sehen, wie einfach hier auch der Leib Christi zum Vorschein kommt, in dem nicht jeder alles können muss. Ja. Es gibt einfach viele Leute, die eine unglaubliche Gabe bekommen haben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und das intuitiv einfach auch vielleicht mit wenig dazulernen, gut meistern können, schon in jungen Jahren sich Geschäfte aufzubauen, die dann gut funktionieren und mit ein bisschen Begleitung und Schulung dann wirklich auf lange Sicht viel Erwerb einbringen und wie dann wieder andere Glieder ins Spiel kommen, die dann einen guten Zweck anbieten können und wie alles einfach schön vernetzt ist.
Ja, also bis heute ist es ein Segen, die unsere Kirche macht immer wieder Erbschaften auch und Menschen wenden ihr Geld zu und teils werden davon Projekte realisiert oder auch in den Kapellenbau fließt manches Geld oder auch bis hier dann in Bogenhofen zum Pieringer Verein, der auch mit da unterstützt, dass eben Studenten ihr Studium finanzieren können. Ja, lass uns nochmal einen anderen Aspekt mit hinzuziehen aus dem Buch Sprüche. Sprüche 27, 23 bis 27. Sprüche 27, 23 bis 27. Yvonne, ich bin da.
Kümmere dich sorgfältig um das Aussehen deiner Schafe. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Herden, denn nicht ewig reicht der Vorrat. Und währt etwa eine Krone von Generation zu Generation? Ist das Heu geerntet und erscheint frisches Gras und sind eingesammelt die Kräuter der Berge? Dann gibt es Lämmer zu deiner Bekleidung und Böcke als Kaufpreis für ein Feld. Und genug Ziegenmilch ist da zu deiner Nahrung, zur Nahrung deines Hauses und Lebensunterhalt für deine Mägde.
Danke. Ja, ein Text aus einer ganz anderen Zeit, in die man sich erstmal hineinversetzen muss vielleicht. Was will Salomo hier sagen?
Wisse, worin du investierst.
Nochmal was?
Wisse, worin du investierst.
Ja.
Ja, und auch der achtsame Umgang damit. Also schon auch Haushalterschaft in seinem eigenen Bereich. Schauen, wie gehe ich mit den Gütern um?
Ja.
Und auch, dass ich mich überhaupt darum kümmere, dass ich immer wieder mal nachschaue, dass ich nicht einfach, ich weiß nicht, in unsere Sprache übertragen, dass ich meinen Kontoabschluss anschaue und dass ich schaue, wo ist das Geld hingegangen und einfach Bescheid weiß über meine Finanzen.
Mhm. Okay, ja. Also damals waren es die Schafe oder die Herden. Was sagt dieser Text vielleicht für den Umgang mit Vermögenswerten heute?
Ja, es ist sicher die Frage, die sich viele, also tendenziell jede Altersgruppe fragt, worin sie ihr Geld anlegen soll, vor allem vielleicht noch die jüngeren Menschen auch noch mit mehr Elan, wo man sich fragt, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Aktienbereich gehe, das ist so schwankend und schwierig zu beurteilen, wie sich das Ganze in den nächsten Stunden, Wochen, Jahren auswirkt. Und für viele geht es sicher gut. Aber wenn ich mir jetzt die Immobilien anschaue, dann sind zurückzuführen auf die letzten Erfahrungen einfach Immobilien doch eine gute Ressource, zum Beispiel zum Investieren, ja, wo ich stabil mein Geld anlegen kann, was eigentlich nie einen wirklichen Wert verlieren wird, weil es immer Wohnungen gibt. Weil immer Wohnungen und Häuser gebraucht werden und vor allem bei steigender Population.
Ja, also der Text weist ja auch darauf hin, oder ja, Salomo weist darauf hin, dass Vorräte nicht ewig wären. Das war also Vers 24. Von daher geht es immer wieder auch darum, dass man Vermögenswerte, wie soll ich sagen, erneuert. Oder dass man aus Vermögenswerten auch etwas für den Alltag herausholt. Ja, also lässt sich, ich sag mal, die meisten von uns sind ja doch irgendwo in Angestellte und in Arbeit und Brot. Also wir sind auch, wie soll man sagen, unser eigener Vermögenswert irgendwo. Das heißt, ich erkenne auch in diesem Text, dass er auch sagen will, also sorgt für eure Vermögenswerte, sorgt auch für euch selbst. Also es gibt so viele Menschen, die im Burnout sind oder die auch vielleicht über ihre Grenze arbeiten, die zu viel des Guten tun und dadurch auch irgendwie runterfallen dann. Und der Text will uns auch sagen, dass wir ein Gleichgewicht vielleicht haben sollen in unserem Leben, was unsere Arbeit betrifft, damit wir eben unserer Arbeit nachgehen können und damit wir eben diese Einnahmequelle, dass diese Einnahmequelle nicht versiegt.
Mhm. Ich finde, da gibt uns die Bibel einfach auch diesen schönen Sicherheitspolster. Zum einen sagt sie uns ja schon, du musst schon schauen drauf, das fällt dir nicht alles in Schoß, tu deinen Teil dazu und das braucht auch seine Zeit. Und auf der anderen Seite, du musst aber nicht um dein Leben wirtschaften. Also ich habe diesen Sicherheitsanker, Gott meint es gut mit mir und er gibt mir was und ich darf das vermehren, bearbeiten, aber es hängt nicht mein Leben davon ab. Mhm. Und ich glaube, das macht einen Unterschied, wie ich Sachen anlege. Wenn ich sage, ich muss immer selbst für alles schauen und ich stehe allein da, dann werde ich Entscheidungen wahrscheinlich anders treffen, wie wenn ich im Hinterkopf habe, die liebe Herrin hat mir das gegeben und er sorgt für mich und er hat mir das versprochen und ich bemühe mich einfach aus Kräften, aber nicht über die Kräfte hinweg. Ja. Mhm. Und das geht einfach leichter, wenn ich das weiß und wenn ich das auch glauben kann.
Wenn ich so die Verse 25 und 26 anschaue, dann wird einem auch klar, dass hier ein genauer Prozess eigentlich beschrieben wird. Also erst wird das Heuwerk geführt, dann erscheint das junge Grün und dann sammelt man die Kräuter. Die Lämmer kleiden dich, die Böcke zahlen dir den Acker. Also ein Verständnis davon, wie etwas funktioniert und wie Erwerb kommen kann oder wie ich meine Zeit nutzen kann, wie ich sie gut auskosten kann, ist hier schon definitiv zu sehen. Und ich denke, aktuell auf unsere Zeit gesehen, gibt es auch viele Möglichkeiten mit verschiedenen Investments und ich glaube, es darf keine Angst davor herrschen, sich auch damit auseinanderzusetzen, einfach zu verstehen, wie funktioniert es und natürlich aber noch nach sicherem Maß entscheiden, wofür ich nachher willig bin zu investieren.
Okay. Ich glaube, es gehört auch zur Verantwortung des Christen. Wir sind ja als Haushalter da. Ja. Einfach das Geld horten oder keinen Überblick zu haben, ist, glaube ich, auch nicht der richtige Umgang. Keiner würde gerne im Betrieb jemanden haben, der nicht wirklich einen Überblick hat über die Finanzen, wenn das seine Aufgabe ist. Ja, auch zu sehen, wo geht das Geld rein, wo geht es raus, wo können wir es vielleicht optimieren, wo haben wir noch mehr Spielraum, um in der Zukunft besser zu wirtschaften und so. Das gehört alles dazu.
Ja. Und trotzdem das Irrationale auch mit einzubeziehen. Also so wie diese Witwe, die das Letzte hergibt, obwohl sie sagt, das wäre total, also es macht keinen Sinn. Ja. Ich glaube, sehe ich heute auch, wenn hier, ja, wir von Blackouts reden oder so, ich sage, es gibt auch Parameter, die ich gar nicht im Griff habe, kann ich trotzdem dorthin weiterspenden oder tue ich das lieber auf die Seite oder ja, dieses, was kann ich denn wirklich tun und wo hält mich die Angst gefangen und was kann ich abgeben?
Ja. Also wenn wir ein paar Seiten weiterblättern, dann haben wir nochmal einen weiteren Blick auch speziell auf die Zeit des Lebensendes hin, in Prediger 2, Vers 18 bis 21. Den Text würde ich noch gerne lesen, Sascha, wenn du das machen würdest, bitte.
Ich hasste auch alle meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er über all das Macht bekommen, was ich mir mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Da wandte ich mich ab und überließ mein Herz der Verzweiflung über all die Mühe, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne. Denn das Vermögen, das einer sich erworben hat mit Weisheit, Verstand und Geschick, das muss er einem anderen als Erbteil abgeben, der sich nicht darum bemüht hat. Auch das ist nichtig und ein großes Unglück.
Danke, okay, ja. Das war nochmal der Text, sorry.
Prediger 2, 18 bis 21.
Danke.
Ja. Ja, also wie geht es euch mit diesem Text? Ich war ein bisschen überrascht, dass der Salomo hier doch sehr negativ über Vererben schreibt.
Negativ nicht, aber er zeigt einem wieder auf, mitnehmen kannst du nichts. Ja? Mhm. Also wenn das all dein Trachten ist, dann war es nichts nütze.
Ich glaube auch, man erkennt hier ziemlich klar wieder auch diese Selbstbezogenheit Salomos oder auf den Menschen selbst, der die ganze Mühe davon hatte. Wenn meine ganze Hoffnung darin besteht, dass ich auf ewig alles behalten werde, was ich mir aufgebaut habe, dann werde ich am Ende ziemlich zerstört und traurig sein. Wenn ich jedoch zum Ende hin vielleicht die Hoffnung habe, was damit denn noch alles passieren könnte, wenn es nicht mehr länger nur um mich geht, dann habe ich vermutlich einen positiveren Blick.
Mhm. Und ich möchte jetzt da ganz kurz einen Exkurs machen, weg vom Geld. Ja, weil dieser Vers 21, der beschäftigt mich immer wieder, wo steht, dass wenn du deine Weisheit, also ich ändere es jetzt ab, ja, wenn du deine Weisheit und deine Erkenntnis und all das, was du dir angeeignet hast, auch an Fertigkeiten, die Tüchtigkeit, ja, wenn du das alles nur für dich behältst und dann gehst du mit ins Grab, dann war es alles umsonst. Gib sie doch weiter. Ja, das ist so wie mit dem Geld ja auch. Aber auch die Weisheit. Ich denke mir immer wieder, so viele Leute können noch so viel. Da gibt's, und die junge Generation kann so wenig von so praktischen Handfertigkeiten. Ja. Und es ist so schade, dass das verloren geht. Teil mal doch mehr. Ja.
Ja, das sind immer so die Firmen, die dann auch klagen, dass eben dann erfahrene Mitarbeiter in Ruhestand gehen. Ja. Die würde man lieber noch behalten, weil ja, die so genau. viel Erfahrung haben und ja. so gut wissen, wie über viel bestimmte Dinge gehen. Und ja, auch von solchen Menschen kann man viel lernen und die haben auch was zu geben.
Ja. Ja. Ja.
Gerade wenn du sagst Erfahrungen, das beschäftigt mich auch immer wieder, wenn ich diesen Text lese. Was für mich auch sehr stark raussticht, ist, dass Salomo in diesen Zeiten, wo er das alles aufgebaut hat, diese Mühe, die er dort auch ausdrückt, dass er auch dass er die Anstrengung und den Wert des Ganzen wirklich sehr, sehr deutlich spürt. Mhm. Und das vermutlich, wie er hier schreibt, ja, wer weiß, wer es bekommen wird, ob der weise ist oder ein Narr ist. Und dass er auch die Menschen sieht, die das noch alles lernen müssen, die das noch alles vor sich haben, wirklich zu verstehen, wie mühsam es eigentlich ist, sich was aufzubauen, was zu erhalten auf dieser Welt. Mhm. Und für mich steckt ja auch einfach diese Verzweiflung wirklich darin, dass der eine wirklich durch seine ganzen Jahre diese Mühe hat und der andere kommt vielleicht daher und weiß es gar nicht zu schätzen, aber bekommt es dann.
Aber also wie ist es, wenn wir uns in einen Menschen hineinversetzen, der eben schon relativ fortgeschrittenen Alters ist und der sich Gedanken darüber macht, jetzt werde ich bald nicht mehr sein und ich muss mir Gedanken darüber machen, etwas zu vererben. Wie kann man diesen Prozess positiv gestalten, ohne dass man sich so wie vielleicht Salomo ärgern muss? Wie geht es mit dieser Unsicherheit auch, dass man nicht weiß, also wie wird mein Erbteil verwendet?
Also da merke ich immer wieder, dass solche Geschwister, die sich darüber Gedanken machen, die wollen einfach immer, dass es dem Werk Gottes zugutekommt. Und das ist schwierig, wenn du merkst, dass deine gesetzlichen Erben vielleicht nicht den Weg gehen. Mhm. Und die suchen dann immer nach anderen Möglichkeiten, wie sie eben ihr Vermögen noch der Gemeinde geben können. Ja. Mhm. Wenn ich weiß, meine Kinder, meine Enkel, die werden das alles, was ich hinterlasse, auch einsetzen fürs Werk und werden es noch vermehren. Ich glaube, dann ist es leichter.
Mhm. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat doch auch den Wunsch, dass nach unserem Tod hinaus es noch ein Übrigbleibsel von uns da ist. Also, dass wir irgendwo in Erinnerung bleiben oder dass wir irgendwie die Generation, die nach uns kommen, prägen. Und da finde ich es viel schöner, wenn ich das Geld, das ich habe, jetzt schon investiere. Natürlich muss ich schauen, dass es meiner Familie gut geht, dass ich überleben kann. Ich muss gut haushalten. Aber einfach die nächste Generation, ja, auch ein Segen zu sein, das ist, glaube ich, ein wunderschönes Erlebnis, auch dann zu sehen, wenn man schon zu Lebzeiten was macht, kannst du ja auch gleich die Frucht ernten. Kannst sehen, wie jemand dadurch gesegnet wird.
Ja, ja, der Schreiber der Lektion beschreibt das hier mit den Worten oder pflegt den Begriff, sein eigener Testamentsvollstrecker zu sein. Das finde ich eine ganz lustige, aber auch treffende Aussage eigentlich. Ja, eigentlich macht das Sinn, das haben wir jetzt schon gesagt. Was hält vielleicht Menschen davon ab, doch schon zu Lebzeiten ihr Geld zu verwenden?
Vielleicht ist es manchmal einfach nicht die bewusste Entscheidung oder einfach dieses, das mache ich später und dann ist es zu spät. Und dieses, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, ist meistens etwas Unangenehmes und man schiebt das zur Seite. Oder man sagt, man hat noch so viel Zeit und Testament ist so kein Thema. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, wo ich das studiert habe, habe ich gedacht, wow, ja, ich habe mir noch überhaupt nie darüber Gedanken gemacht, weil, ja, ich weiß nicht, man hat halt vielleicht nicht so große Vermögenswerte und für mich war es tatsächlich so, ja, wenn ich mal nicht mehr bin, dann ist das halt so, ja. Aber also durch dieses Studium habe ich mir schon Gedanken gemacht, ja, es macht total Sinn. Und es ist jetzt, wie groß ist der Aufwand, sich darüber Gedanken zu machen, das vorher zu regeln, und wie weit ist es auch unsere Aufgabe, das zu tun?
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser jahrelange Prozess des Menschen, der ja sich Jahr für Jahr damit beschäftigt, wie kann ich mein Vermögen vermehren und halten, und dass das, was über mehrere Jahrzehnte ihn begleitet hat, dass ihm das schwerfällt, auch umzustellen, zu sagen, ich könnte doch auch mal davon einen großen Teil nehmen und in irgendwas investieren oder irgendwas für mich kaufen oder für meine Familie kaufen. Einfach weil immer dieser Drang da ist, ich darf nicht versagen, ich darf nicht so viel verlieren. Es kann ja auch in die Hose gehen. Ich kann ja auch vielleicht so viel Geld verschwenden, dass ich nachher in der Armut lebe. Aber vor allen Dingen ist, glaube ich, doch der Mensch sehr gedrillt von diesem: Pass auf, dass du nicht in der Armut landest, und schau, wie du das vermehrst und wie du es erhältst.
Gut, also mit anderen Worten kann man sagen, da spielen eine Menge Ängste auch eine Rolle, eine Menge Unsicherheit auch, dass man sich fragt, Mensch, vielleicht werde ich mal ins Heim müssen und dann brauche ich das Geld. Oder ich werde ein Pflegefall und dann brauche ich die Mittel. Und da sind einfach Ängste und Unsicherheiten da, so dass es einem schwerfällt, schon jetzt was zu geben. Was könnte einem vielleicht trotzdem helfen, wenn man mit diesen Ängsten umgeht?
Ich glaube, also man liest ja immer wieder so über Erfahrungen, die Leute machen, weil sie sich auf Gott einlassen. Mhm. Und ich denke mir, dass wir uns hier eigentlich ganz viel Schatz, der bereit liegt, vorenthalten, weil wir uns nicht darauf einlassen. Und wenn wir sagen würden mal, lieber Heiland, wenn du mir was aufs Herz legst, dann gib mir auch den Mut und auch das Vertrauen, dass ich darin investiere. Und ich glaube, wir würden unglaubliche Erfahrungen machen und viel mehr und viel bereicherter werden, vielleicht nicht unbedingt materiell, aber auch. Und es ist etwas, was bei uns vorbeizieht. Ich denke gar nicht drüber nach, aber wenn ich mich bewusst darauf einlasse, was könnte da für ein Segen für mich und für andere entstehen? Also, es ist sicher wert, drüber nachzudenken.
Und es kann auch Angst nehmen, wenn ich selbst entscheiden kann, wo ich das, wofür ich gelebt habe, auch ein Stück weit, was ich angespart habe, was ich gut verwaltet habe, wenn ich das selber noch verteile, sonst macht es wer anderer. Und da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Also es kann mir auch Ruhe geben und Frieden im Alter, dass ich weiß, ich setze auch diese Schritte mit Gott. Ich schätze zum Beispiel wirklich alle älteren Geschwister, die ihr eigenes Begräbnis schon vorbereiten, die sagen, ich möchte, dass das Lied gesungen wird, ich möchte, dass der Prediger das macht. Das ist für mich so eine reife Beschäftigung mit dem Thema Tod, und es erleichtert alles ungemein danach, denn die Angehörigen in der Situation, die wissen dann, was zu tun ist. Ja. Also ich finde es auch schön.
Ich glaube, es kann auch trotz allem Wirtschaftserhaltsgedanken einfach die Frage sein, worauf ist mein Fundament gegründet? Wenn ich Christ bin, dann ist mein festes Fundament mein ewiges Leben, Jesus Christus. Und damit auch seine Zuversicht an mich, dass ich mich nicht sorgen soll darüber, was ich essen soll, was ich anziehen soll. Dass diese Dinge alle gegeben werden, wenn wir ihm nachfolgen. Und ich glaube, wenn wir dieses Vertrauen und diese Zuversicht, diesen Blick auf ihn verlieren, dass wir hier auf Erden lediglich Besucher sind und seine Gaben verwalten, dass es vielleicht nicht unbedingt an uns liegt, zu bestimmen, wie viel uns noch im gewissen Alter übrig bleibt, aber sicherlich, dass wir genug haben, um zu leben und ihm zu dienen. Und ich glaube, das kann einem auch helfen, irgendwo diesen Drang von, ich muss so viel Geld sparen oder irgendwo auf die Seite zu legen und einfach auch die Angst damit zu nehmen, weil gar nicht mehr länger wichtig ist, wie viel Geld ich unbedingt habe. Weil alles, was zählt, eigentlich nur das ist, dass ich meinem Gott diene mit meinen Gaben, die ich für ihn verwalte, und dass ich mich nicht sorgen soll darüber, dass mir mal irgendwas fehlen wird.
Also ich denke, das hat eine menschliche Komponente. Man kann sich angucken auch, wie viel Vermögen habe ich, wie hoch ist meine monatliche Rente. Und es gibt Menschen, die eine kleine Rente haben, die brauchen sicherlich dann auch wirklich ein Polster vielleicht. Aber es gibt auch ältere Menschen, die wirklich eine sehr gute Rente haben. Und denen es wahrscheinlich dann, wenn man das abwägt, leichter fallen sollte oder müsste, auch vielleicht einen Teil von ihrem Vermögen schon zu Lebzeiten weiterzugeben. Das ist so die menschliche Komponente, aber es gibt sicherlich auch eine geistliche Komponente, die habt ihr auch schon angesprochen. Und da möchte ich mich auch immer an die Zuschauer wenden. Wenn du spürst, dass Gott dich anspricht und dir sagt, ich bin gesegnet und gib doch etwas von dem Segen, den du erfahren hast, weiter. Solche Gedanken hast du vielleicht auch schon gehabt und vielleicht ist das Gespräch von dieser Woche nochmal ein Anstoß gewesen, auch diese Gedanken weiterzuführen und zu überlegen, wo man zu Lebzeiten schon Geld einsetzen kann. Sei es in der Familie, Kinder, die das Geld sinnvoll anlegen oder benutzen, sind auch dankbar, wenn sie es früher als später bekommen. Oder auch in der Gemeinde eben, wenn das Werk Gottes davon profitieren kann. Ja, wenn der eine oder andere von euch solche Gedanken hat, dann würde ich dir und euch einfach empfehlen, sprich doch eine Person deines Vertrauens an, gerade wenn es darum geht, auch der Kirche vielleicht etwas zukommen zu lassen. Die Schatzmeister in den Vereinigungen, in der Union, in den Verbänden sind dafür offen. Und dann überleg, wo und wie du konkret vielleicht etwas bewirken kannst. Ich möchte noch hinweisen, auch wir haben jetzt mehr die finanziellen Aspekte angesprochen. Es gibt ja auch im Alter dann diese Sache mit Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, die ganzen medizinischen Fragen. Was passiert, wenn ich ein Pflegefall werde? Was passiert, wenn ich einen Schlaganfall kriege? Wer entscheidet, ob Maschinen abgestellt werden oder weiterlaufen, wenn ich versorgt werden muss? Wenn ihr in eine Suchmaschine eingebt, Adventistenvorsorge, dann kommt ihr auf eine Homepage der Adventgemeinde in Deutschland, wo all diese Fragen, wo es weitere Hinweise gibt, wo es auch Ansprechpartner gibt, wo ihr euch mit diesem Thema näher auseinandersetzen könnt. Ich wünsche euch dafür Gottes Segen und Yvonne wird zum Abschluss noch mit uns beten.
Unser treuer Heiland, danke, dass wir wissen dürfen, dass du für uns sorgst. Du hast dich verbürgt dafür. Danke, dass du uns alle ins Dasein gerufen hast, dass du uns von Anfang an einen Vorschuss gibst, Herr, Leben gibst. Und vielen von uns hast du auch viele Güter anvertraut. Herr, hilf uns, dass wir sie zu deiner Ehre einsetzen und dass wir auch, ja, wenn wir merken, dass wir nicht mehr so viel erwirtschaften können, bereit sind, das, was wir erwirtschaftet haben, das, was wir an Weisheit, an Erfahrungen gesammelt haben, noch weiterzugeben, bevor es zu spät ist. Herr Jesus, danke, dass du uns auch darin führen möchtest. Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.